HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Wir Frauen sind die Mehrheit der Bevölkerung. 52%. Und ich komme in meiner Muttersprache nicht vor. Als gäbe es uns Frauen gar nicht.
Frauen waren dabei, im biblischen Alltag. Frauen waren Prophetinnen, Lehrerinnen, Jüngerinnen, Apostelinnen. Und das ist uns wichtig, das sichtbar zu machen, auch Frauen heute zu ermutigen.
Gender Mainstreaming ist ein Kunstwort, hinter dem eine radikal feministische Frau gleich Mann Ideologie steht.
Wir sprechen von WerberInnen und die kurze Pause dazwischen, also nicht Werberinnen, sondern WerberInnen, die besagt eben, dass alle mitgemeint sind und das Sternchen dazwischen benennt auch die, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen oder intersexuell sind.
Dadurch bedingt Männer und Frauen sich grundlegend in ihren Charaktereigenschaften, erstens, und zweitens in ihren Interessen bezüglich einer Berufswahl unterscheiden.
Es muss heißen, die diensthabende Chirurgin, wenn Sprache nicht wiedergibt, was sie eigentlich soll. Wir werden doch totgeschwiegen. Warum sollen wir nicht in Sprache und Schrift erkennbar sein als Frauen?
Der Stern des Anstoßes, wie wir Geschlechtern gerecht werden, so haben wir die Tagsendung heute genannt. Die einen setzen alle Hoffnung in das Sternchen, mit ihm könne die Gesellschaft gerechter werden, eine geschlechtsneutrale Sprache bringe die Gleichberechtigung von Mann und Frau voran. Die anderen fürchten, mit dem Sternchen beginne der Untergang der deutschen Sprache und beklagen einen Genderwirrwarr. Stadtverwaltungen, Unternehmen, Universitäten in der Republik arbeiten daran, ihre Formulare und ihre Kommunikation gerechter zu machen. Mal mit dem großen Binnen-I, mal mit Unter- oder Schrägstrichen, mal mit dem Sternchen in der Mitte des Wortes. Und derweil verfassen Sprachschützer und Sprachschützerinnen einen Aufruf gegen den Gender-Unfug. Darunter prominente Literaturschaffende, die zerstörerische Eingriffe in die deutsche Sprache durch das Gendern beklagen. Es tobt ein Kulturkampf. Sprache beeinflusst das Bewusstsein und das kann gesellschaftliche Folgen haben. Das ist mittlerweile Konsens. Aber offensichtlich berührt das Sternchen eine entscheidende Schmerzgrenze in den unendlichen Weiten des Sprachalls. Und deshalb kommt der Aufruf Schluss mit dem Gender-Unfug gerade sehr gut an. Auch hr2-Kulturredakteur Ulrich Sonnenschein findet, das ist doch alles Wahnsinn.
Neulich las ich von einem Bürgerinnen- und Bürgermeister. Da mögen all die Lehrerinnen und Lehrer applaudiert und den Schülern und Schülerinnen umgehend den grammatischen Unterschied erklärt haben zwischen Männern und Frauen. Warum die Giraffe allerdings weiblich, der Elefant hingegen männlich ist, bleibt ein Geheimnis derer, die die Sprache einst erfunden haben. Erfunden? Eben. Sprache ist ein Prozess. So wie wir heute sprechen, hat niemand zuvor gesprochen und das ist gut so. Sie lebt von den Veränderungen und passt sich den Gegebenheiten an. Für manche allerdings ist Sprache auch ein Kampfmittel. Rhetorische Schwerter schneiden scharf, so meint man, und bastelt fröhlich an der Sprache herum, die sich ja nicht wehren kann. Wenn man jetzt den vielen Innen und Sternchen auf dem Papier begegnet, fühlt man sich in die frühen 80er Jahre zurückversetzt, als Luise Pusch und Senta Trömmel plötzlich erstmalig auf das Verhältnis von Sprache, Geschlecht und Macht aufmerksam machten. Ob selbst sie aber aus Studenten Studierende machen wollten, ist doch sehr fraglich. Und aus dem Professor ein, wie auch immer geschriebenes Professex, wie es Lan Hornscheid fordert, erst recht nicht. Neulich sprach ich mit einer jungen Autorin, mit Nele Polacek, die mir sagte, ich als Schriftsteller, und da stutzte ich. Eine junge Frau, die ihren eigenen Beruf nicht gendert? Nein, sagte sie, nicht das Ding zwischen meinen Beinen diktiert mir, was ich schreiben soll, sondern der Kopf. Gendern ist sexistisch. Das saß. Als Anglistin habe sie mit einem englischen Germanisten gesprochen, der das forcierte Gendern in Deutschland absurd fand. Was solle denn die ständige Betonung des Geschlechts? In dem Land, in dem es nur ein grammatisches Geschlecht gibt und man sich grundsätzlich siezt, egal ob im Bett oder in der Bank, hat man leicht reden. Wir haben derer drei und oft Schwierigkeiten mit dem Du. Deshalb versuchte man hier erst gar nicht, ein Geschlecht abzuschaffen. Das kam den Aktivisten genauso schwer vor, wie aus der EU auszutreten. Stattdessen versteifte man sich darauf, zumindest was den Sprachaufwand anging, Gerechtigkeit walten zu lassen. Und da ist sie endlich, die Chimäre der Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit gibt's sowieso nicht und schon gar nicht sprachlich. Okay, aber wollen wir nicht wenigstens die größten Ungerechtigkeiten beseitigen? Der Linguist Anatol Stefanovic sagt zur skeptischen Haltung von Schriftstellern und Journalisten übrigens: Gerade Schriftsteller und Journalisten sind häufig besonders konservativ, wenn es um geschlechtergerechtes Schreiben geht. Auf jeden Fall ist klar, mit Sprache drücken wir aus, was wir denken. Wir denken in Sprache. Die Frage ist, funktioniert das, dass wir die Sprache umformen, damit das Denken besser, gerechter, partizipativer wird? Die Journalistin Hanna Lühmann hält das für einen sehr pädagogischen Ansatz, dessen Wirkung sie bezweifelt. Man könnte aber argumentieren, dass wir uns eben in einem Prozess befinden. Sprache ist immer im Fluss und dass wir gerade darüber reden, zeigt ja, dass sich das Denken schon zum Teil verändert hat und dass wir darum ringen, wie man die verschiedenen Gruppen unserer pluralistischen Gesellschaft auch sichtbar machen kann, weil wir unsere Sprache da als nicht mehr ganz adäquat empfinden. Professor Susanne Güntner ist Germanistin und Sprachwissenschaftlerin an der Uni in Münster und beschäftigt sich schon lange mit geschlechtergerechter Sprache. Schönen guten Abend, Frau Güntner.
Guten Abend.
Wir haben im Deutschen das generische Maskulinum, das eigentlich geschlechtsneutral funktionieren soll. Das ist die maskuline Form, die nicht im Sinne des Sexus verstanden werden soll. Das scheint ja aber nicht wirklich zu funktionieren. Frauen fühlen sich oft nicht mitgemeint. Welche Untersuchungen gibt es denn dazu?
Ja, das ist ein Thema, das eigentlich sehr stark schon in den 1980er Jahren aufkam. Die Frage, inwiefern bei den Personenbezeichnungen im Deutschen Frauen mitrepräsentiert werden durch die männlichen Formen, die angeblich geschlechtsneutral sind. Und im Zuge dieser damaligen feministischen Linguistik begann man in den 1980er, 1990er Jahren schon mit den ersten psycholinguistischen Studien. Was nehmen Personen wahr? Was sehen sie vor sich? Wie interpretieren sie diese maskulinen Formen? Interpretieren sie die als geschlechtsneutral oder nicht?
Und was kam heraus?
Es kommt die ganzen Jahrzehnte über eigentlich relativ konstant raus, dass wir, wenn wir maskuline Formen lesen, hören, wir uns hauptsächlich Männer vorstellen. Mhm. Allerdings gibt es gewisse Unterschiede, ob wir die Singularformen, zum Beispiel jeder Student in Deutschland hat im Durchschnitt so und so viel zur Verfügung im Monat, oder Pluralformen, alle deutsche Studenten. Mhm. Bei der Singularform ist es noch vehementer, dass wir bildlich in der Regel einen Mann vor Augen haben. Bei den Pluralformen hängt es davon ab, welches Nomen, welches Substantiv wir verwenden. Wenn wir zum Beispiel sagen, die deutschen Soldaten, dann stellen wir uns in der absoluten Mehrheit Männer vor. Während Erzieher in Deutschland, dann kommen zum Teil schon auch Vorstellungen von Frauen auf. Aber trotz alledem, unabhängig davon, die Mehrheit dessen, was wir uns im Geiste vorstellen, ist männlich.
Selbst bei einem Wort wie Erzieher, wo doch die meisten Erzieher eben Frauen sind.
Ja, selbst ist von Untersuchungen mit Berufsbezeichnungen wie Kosmetiker gemacht. Selbst da stellen wir uns zunächst mal männliche Personen, dann kommt Sekunden später auch das Bild von weiblichen Kosmetikerinnen auf. Aber Sie müssen sie ja auch sehen im Deutschen, wenn wir zum Beispiel, wenn wir argumentieren, so ein Wort wie Erzieher ist geschlechtsneutral, repräsentiert Frauen und Männer. Wenn das tatsächlich so wäre, könnten wir ja problemlos einen Satz bilden wie: Der Erzieher hat seinen Lippenstift liegen lassen.
Der irritiert uns, dieser
Satz. Der irritiert.
Satz, ja.
Ich kann sagen, dieser Erzieher dort in der Ecke hat einen Sohn. Aber wenn ich sage, der Erzieher dort in der Ecke ist schwanger, ist es seltsam. Von daher, wenn diese Begriffe geschlechtsneutral wären, wären beide Optionen möglich und das sind sie nicht.
Was heißt das denn jetzt für unsere Sprache? Das klingt jetzt so, als wäre doch da dringend Handlungsbedarf gegeben.
Das hängt natürlich davon ab, was wir wollen. Also wollen wir eine Präsenz auch von Frauen in der Sprache? Wollen wir diese in unserer Grammatik kodierte Asymmetrie zugunsten der Männer beseitigen oder nicht? Also wenn wir das beseitigen wollen, wenn wir wollen, dass Frauen sichtbarer werden, dann ist die Frage, ja, dann bräuchten wir eine gendergerechte Sprache. Und da wird ja Unterschiedliches im Moment diskutiert, wie das durchzusetzen ist, welche Möglichkeiten es gibt, welche Probleme es dabei aber auch gibt.
Die Probleme zum Beispiel, wie man das dann spricht, also Sternchen oder dieses Innen-I, das bringt uns ja jetzt im Mündlichen zumindest nicht wirklich weiter, oder?
Ja, im Mündlichen wird ja eigentlich auch seit den 1980er, 90er Jahren gibt es den Vorschlag, da einen glottalen Stopp zu machen. Das heißt, sowas wie ErzieherInnen zu realisieren. Das ist einer der Vorschläge. Ein anderer Vorschlag ist natürlich die Beidnennung dann, was das Ganze etwas, die Äußerungen länger macht.
Das ist manchmal sehr anstrengend zum Zuhören, wenn ständig von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Professorinnen und Professoren gesprochen wird, dann weiß man gar nicht mehr, worum es eigentlich geht.
Genau, aber darf ich Ihnen mal ein anderes Beispiel geben? Also im Deutschen ist es so, dass die meisten Personenbezeichnungen, bei den meisten ist die männliche Form die Stammform. Arzt, Ärztin. Die Ärztin ist die abgeleitete Form, der Stamm ist Arzt. Es gibt ganz, ganz wenige Personenbezeichnungen, wo es umgekehrt ist. Eine davon ist Witwe, ist die Stammform, Witwer ist die Ableitung, Witwer, er, die movierte Form. Da ist es interessanterweise so, dass wir nicht sagen würden, wenn in dem Raum vier Witwer stehen und eine Witwe, wir nehmen die Stammform, da stehen fünf Witwen und die ist die geschlechtsneutrale. Seltsamerweise nicht. Da würden wir problemlos sagen, vier Witwer und eine Witwe. Aber umgekehrt wehren sich sehr, sehr viele dagegen. Und da könnte man ja genauso sagen, Ökonomie, und es ist ästhetischer, einfach zu sagen, fünf Witwen, die Männer sind mitgemeint, aber anscheinend nicht.
Es gibt ja ein Online-Gender-Wörterbuch, in dem man nachschauen kann, wie man männliche Formulierungen umgehen kann. Also zum Beispiel statt fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, holen Sie sich ärztlichen oder pharmazeutischen Rat. Das ist ein Wörterbuch, das mitwächst, wo man auch selbst Vorschläge einbringen kann. Das ist sicher eine gute Idee, aber da merkt man dann auch, wie viel Umdenken geschlechtergerechte Sprache erfordert und wie weit wir da noch entfernt sind.
Ja, das stimmt. Es gibt auch vom Duden inzwischen eine Ausgabe richtig gendern. Es ist ja im Moment so eine Übergangsphase, wo Kreativität angesagt ist, ausprobieren, erstmal abwarten, wie kommt man womit klar. Und wir müssen uns überhaupt erst damit zurechtfinden, erstmal die Frage, wollen wir das? Und dann, was wollen wir und weshalb? Und wie Sie sagen, man muss ein bisschen drüber nachdenken, was ja eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn wir über unsere eigene Sprache auch mal nachdenken, etwas ausprobieren und eigentlich ein Ort, an dem Kreativität gefragt ist.
Ein ergebnisoffenes Nachdenken ist nie verkehrt.
Nein, ich sehe das auch nicht negativ.
Wie macht man die Gerechtigkeit in der Sprache hörbar, ohne zu nerven? Wie gehen Sie damit um?
Wahrscheinlich nerv ich auch. Bei uns in NRW hat gerade das Semester angefangen und ich hatte gestern eine Vorlesung, den Start mit einer Vorlesung Sprache und Geschlecht. Und ich merke immer wieder, ich benutze manchmal einfach die Femininformen für alle Studentinnen, manchmal benutze ich Partizipkonstruktion, alle Studierende und manchmal benutze ich auch die männliche Form. Und nach der Sitzung, Viertelstunde später, traf ich auf dem Gang einen Studenten, der in der Vorlesung war und der mir sagte, er sei doch erstaunt, dass ich nicht konsequent nur weibliche Formen oder Beidnennung mache, dass ich manchmal auch einfach sage, die Autoren oder die Studenten. Und da musste ich lachen. Ich fand es ja irgendwie nett, dass er mich darauf anspricht. Ich mache das tatsächlich so, dass ich abwechsle und nicht konsequent immer nur das eine oder das andere.
Da bleibt das Denken flexibel. Professor Susanne Güntner, ganz herzlichen Dank.
Nicht zu danken, wiederhören.
Das Geschlecht spielt häufig eine Rolle in unserem Dasein und wir sind sensibler geworden für die Ungerechtigkeiten, die sich da zeigen. Die Komikerin Caroline Kebekus beschäftigt sich häufig mit Rollenklischees und sie hat da sehr hilfreiche Karrieretipps für die Frau von heute gefunden.
Es gibt ja einige Magazine, die sich schrecklich darum sorgen, dass die Frau von heute im Job erfolgreich ist. Die haben wirklich ganz tolle Karrieretipps für Frauen. Und da muss man wirklich mal sagen, also die haben ein sehr modernes Frauenbild. Hier zum Beispiel ein Tipp für Frauen, die im Job Erfolg haben wollen. Original aus der Cosmopolitan at Work. Vermeiden Sie typisch weibliches Verhalten. Chefs wollen keinen Psychoscheiß hören. Okay. Psycho-Scheiß, ja, typisch weiblich. Der Chef ist selbstverständlich ein Mann, klar. Keine Ahnung, Psycho-Scheiß. Wahrscheinlich meinen die sowas wie, ich würde gerne genauso viel verdienen wie meine männlichen Kollegen. Hallo, total irre. Und es gibt noch mehr tolle Tipps. Achtung, ein altbewährter IQ-Joker, der nach wie vor funktioniert, Brille. Denn Frauen, die sie tragen, wirken kompetenter auf ihr Umfeld. Sie haben Adleraugen, schön für sie. Aber es gibt ja auch Modelle mit Fensterglas. Wow, ernsthaft? Ey, von wann ist diese Ausgabe? 1955? Wie muss man sich das vorstellen? So, hey Boss, ich bin sehr kompetent und super intelligent. Meiner Arbeit selbst merkt man das leider nicht an. Aber der Beweis ist, dass ich diese Fensterglasbrille trage. Da sagt natürlich jeder Chef, oh, Sie haben recht. Gut, Sie bekommen den Vorstandsposten. Ich meine, das einzige echte Argument für so eine Brille ist doch, man kann sie wunderbar mit dem Mittelfinger nach oben schieben, wenn der Typ ein Arschloch ist.
Der Stern des Anstoßes, wie wir Geschlechtern gerecht werden, HR2 Kultur der Tag. In Hannover ist man sehr geschlechtersensibel. Herr und Frau soll es in der Anrede nicht mehr geben, Lehrer und Wähler auch nicht. In E-Mails, Pressemitteilungen, Broschüren, in Formularen, Flyern und Briefen soll in Zukunft genderneutral formuliert werden. Die Regelung gilt für alle Mitarbeiterinnen der Stadt. Wir wollten wissen, wie es in hessischen Städten aussieht. Wie halten die es mit der gendergerechten Sprache? Jutta Nieswand hat sich umgehört.
Die Stadt Marburg macht es vor, denn da ist gendergerechte Sprache bereits eingeführt. In allen Publikationen und in der gesamten Kommunikation der Stadt. Das heißt, alle Abteilungen sollen jetzt das sogenannte Gender-Sternchen verwenden, das hochgestellt zwischen männlicher und weiblicher Form steht. Das geht zwar nicht von heute auf morgen, sagt Oberbürgermeister Thomas Spieß, denn dafür werden jetzt nicht sämtliche Veröffentlichungen neu gedruckt, aber nach und nach werden sie ersetzt.
Ich glaube, es ist Aufgabe der öffentlichen Hand, so zu handeln, dass sich niemand diskriminiert fühlt. Wenn Menschen sich durch ein bestimmtes Handeln der Verwaltung diskriminiert fühlen und wenn erst recht der Bund das ja jetzt schon anders gehandhabt hat, dann ist für mich völlig klar, dass wir das auch genau so ordentlich einfach handhabbar regeln.
Ganz anders sieht es dagegen in der Stadt Frankfurt aus. Da gibt es keine einheitliche Regelung. Dafür bräuchte es einen sogenannten Magistratsbeschluss, aber da konnten sich die Dezernenten bisher nicht einigen. Die Frankfurter Dezernentin für Umwelt und Frauen, Rosemarie Heilig, würde sich das Gender-Sternchen aber wünschen.
Wir brauchen dieses Sternchen, also eine Ansprache, wo sich alle Männer und Frauen, aber auch diejenigen, die sagen, ich bin weder Mann noch Frau, ich möchte aber auch angesprochen sein. Und die wollen wir ja auch ansprechen, wenn wir reden, wenn wir schreiben, wenn wir jemanden anschreiben, wenn wir Presseerklärungen herausgeben.
In anderen hessischen Städten scheint ein Prozess in Gang gekommen zu sein. Das sieht man auch an der Stadt Gießen. Die hat im März in der Verwaltung gendergerechte Sprache eingeführt, um durch die neue Schreibweise auch Transgender und intersexuelle Menschen einzubeziehen. In Stellenausschreibungen soll neben MWD in Klammern mit D für divers auch das sogenannte Gender-Sternchen verwendet werden. Oft gibt es in hessischen Städten auch sogenannte Empfehlungen oder einen Leitfaden für die Verwaltungen, aber eben keine verbindlichen Regelungen. Und da wird dann gern auf die geschlechterneutrale Sprache zurückgegriffen. Das bestätigt auch Monika Rubbel, Projektleiterin der Stadt Wiesbaden.
Ich sage nicht Rednerpult, sondern ich sage Redepult oder Pult. Die Frage ist ohnehin, warum heißt es eigentlich Rednerpult? Wird damit der Redner bezeichnet, das Pult oder die Tätigkeit? Wir schreiben nicht mehr sehr geehrte Damen und Herren, sondern wir schreiben guten Tag. Das haben wir schon geschrieben, bevor es die rechtliche Anpassung des dritten Geschlechts gab, weil das guten Tag ist a. geschlechtsneutral und es ist sozusagen eine vereinfachte Anrede.
Auf geschlechterneutrale Formulierungen achtet auch die Stadt Bad Homburg, wenn es um die Verwaltungssprache geht. Allerdings wird hier noch an einem umfassenden Konzept für das dritte Geschlecht gearbeitet. In manchen Bereichen gibt es da auch schon Ansätze, sagt Pressesprecher Marc Kolbe.
Wichtig war und ist uns, dass wir immer diejenigen ansprechen, die wir ansprechen wollen. Und dabei wird halt auch auf Geschlechtergerechtigkeit geachtet. Wenn es zum Beispiel um Stellenausschreibungen geht, wird auf das dritte Geschlecht Rücksicht genommen. In Formularen, Broschüren, Pressemitteilungen, auch in der internen Kommunikation achten wir auf die Geschlechterneutralität. Dabei ist uns aber auch wichtig, dass der Textfluss verständlich bleibt, sowohl intern, aber als auch für den Bürger.
Die hessischen Städte bemühen sich also insgesamt darum, für ihre Kommunikation Lösungen zu finden, die gendergerecht und verständlich sind, auch wenn das nicht immer ganz einfach zu sein scheint.
Niemand schreibt einem vor, dass man ein großes Binnen-I schreiben sollte oder mit Sternchen kenntlich machen müsste, dass man Männer und Frauen gleichermaßen meint. Aber es gibt eben Versuche, zum Beispiel in Behörden ausdrücklich alle anzusprechen. Und so ist auch in der Straßenverkehrsordnung jetzt nicht mehr von Fußgängern die Rede, sondern von zu Fuß Gehenden. Die Studierenden haben ja deutlich zugenommen an den Universitäten, wo das Gendern zum Teil in einem Ausmaß betrieben wird, dass man ein bisschen ratlos zurückbleibt, wenn man sich beruflich damit beschäftigt, dass Sprache vor allen Dingen verständlich sein sollte. Da wird Sprache eher zum Ausdruck einer Ideologie und hat dann mit Kommunikation nur noch am Rande zu tun. Auf der anderen Seite des Spektrums finden sich Menschen, die einfach alles so lassen wollen, wie es angeblich schon immer war. Und so hat eine Petition des konservativen Vereins Deutsche Sprache schon mehr als 65.000 Unterzeichner gefunden. Nun ist so eine Petition bekanntlich schnell unterschrieben. Die wenigsten werden sich erstmal umfassend informiert und länger darüber nachgedacht haben. Aber die große Zahl an Unterzeichnern zeigt eben doch, wie viel Verunsicherung und Emotion da im Spiel ist, wenn es um Veränderungen in der Sprache geht und um Geschlechter. Katja Lange-Müller hat sich sicher lange Gedanken gemacht. Sie ist Schriftstellerin, hat zahlreiche Preise für ihre Werke bekommen und hatte 2016 die Frankfurter Poetik-Dozentur. Sprache ist ihr Arbeitsmaterial und sie ist eine der Unterzeichnerinnen des Aufrufes gegen Gender-Unfug. Guten Abend, Frau Lange-Müller.
Schönen guten Abend.
Wo sehen Sie denn das Problem, wenn man immer öfter einem großen Binnen-I oder einem Sternchen begegnet? Was ist da Ihre Befürchtung?
Na, Befürchtungen in dem Sinne habe ich keine. Ich denke nur, dass das, was in der Sprache bereits geschehen ist, also natürlich Sprache verändert sich, passt sich unseren Sprachgepflogenheiten an und schon ganz üblich ist es, von Bäckerinnen und Bäckern zu reden und auch zu schreiben, was den Vorteil hat, dass das Femininum zuerst genannt wird. Bei dem Genderstern ist das ja im Ganzen gar nicht so, sondern da hängt das Femininum wie ein Wurmfortsatz hinter dem Stern mit dran.
Also wenn, dann würden Sie diese doppelte Nennung bevorzugen?
Ja, sicherlich. Das liest sich besser, das spricht sich besser. Lehrerin, Lehrerinnen, also im Plural ist es noch prekärer für mein Gefühl, weil ich denke da sofort Lehrer außen, Lehrer überall, was soll denn das? Wichtig ist, dass Sprache ja nicht umsonst Sprache heißt und auch Schreibe ist Sprache, um das mal so salopp auszudrücken. Und alles, was sich nicht sprechen lässt, ist für meine Begriffe in der Sprache ein bisschen suspekt, ein bisschen heikel, ein bisschen umständlich und man spürt sofort die Absicht, um es mit Goethe zu sagen, und ist verstimmt. Ja.
Gut, also da muss man nochmal unterscheiden in Ihrer Auffassung zwischen dem Geschriebenen und dem Mündlichen. Im Mündlichen ist es zugegebenermaßen
nicht. Also die Priorität in der Sprache hat das gesprochene Wort. Das ist so.
Nun haben wir dieses generische Maskulinum ja im Deutschen, bei dem die Frauen eben mitgemeint sein sollen. Aber empfinden Sie das so, dass das noch funktioniert?
Nee, das generische Maskulinum ist natürlich ein Problem. Aber deswegen kann man sozusagen Deutsch nicht durch Englisch ersetzen. Das ist keine Option. Das generische Maskulinum ist der Sprache sozusagen eingeschrieben, in dem Falle wirklich eingeschrieben, auch eingesprochen natürlich. Und es ist sicher nicht ganz glücklich. Ich bin ja selber eine Frau, ja. Aber man kann, wie soll ich sagen, mehr sprachliche Gerechtigkeit beim Sprechen und Schreiben in unserer Sprache der Deutschen auch erzielen, indem man sich ein bisschen mehr stilistische Mühe gibt. Das mit dem Sternchen, dem Schrägstrich, dem Querstrich, was immer es da gibt, enthebt uns ja nur der stilistischen Mühe. Mhm.
Das heißt, Sie würden lieber die eindeutige geschlechtszuordnende Formulierung vermeiden und was Neutrales dann finden?
Ja, es gibt viele Wege, die dahin führen und man muss das dann von Fall zu Fall auch entscheiden. Man kann Menschen direkt ansprechen mit dem Namen beispielsweise. Man kann reden von Schülerinnen und Schülern, was ich für absolut legitim halte. Also so weit, dass da immer das Maskulinum, das Standardmäßige benutzt werden muss, würde ich überhaupt nicht gehen. Das finde ich, das hat sich ja in der Sprache schon etabliert. Also das machen wir ja schon seit Jahren.
Dass wir auch die weiblichen Formen nehmen.
Stößt sich keiner daran, dass ein weiblicher Schüler mit Schülerin angesprochen wird.
Jetzt ist das ja eine Petition, die sich an alle und nichts irgendwie richtet, weil es ja keine Sprachpolizei gibt, keine Verordnung, die das Gendern
doch
vorschreiben würde.
Mittlerweile schon. Es gibt Verordnungen oder sagen wir mal Empfehlungen, die schon Verordnungscharakter haben. An Universitäten, in städtischen Verwaltungen, in international agierenden Firmen, so ist das ja nicht. Dass das alles noch vollkommen freiwillig wäre.
Aber es sind eben nur Empfehlungen und es gibt eben viele, die versuchen einfach jetzt einen Weg zu...
...reichende Konsequenzen haben. Also das ist, wenn Universitäten sozusagen oder Stadtverwaltungen ganz bestimmte Bürgereingaben nur noch dann bearbeiten wollen, wenn sie gendergerecht formuliert sind, dann finde ich, geht das zu weit.
Also Sie sind mehr darüber verärgert, dass man Ihnen da, wie Sie es empfinden, was vorschreibt, als darüber, dass es nicht geschlechtergerecht zugeht.
Nein, ich bin generell verärgert darüber, dass die Genderei so einfallslos ist, dass es also keine Lösung gibt für meine Begriffe, die der Eleganz und Schönheit unserer Sprache Rechnung trägt.
Das heißt, Ihr Vorschlag, welchen Ausweg sehen Sie? Wie sollen wir es machen?
Ja, den habe ich doch ganz am Anfang schon erwähnt. Man kann sozusagen jedes Geschlecht ansprechen. Jedenfalls von den beiden Standardgeschlechtern, männlich und weiblich. Es gibt ja noch andere, die weder von Gendersternen, also der Stern soll ja angeblich alle Geschlechter sozusagen berücksichtigen. Aber mir wird das aus diesem Gebilde nicht ersichtlich.
Und das ist tatsächlich auch noch nicht erforscht, ob mit dem Gender-Sternchen auch Menschen jenseits dieser beiden Geschlechter assoziiert werden. Da sind Sie also nicht allein. Vielen Dank, Katja Lange-Müller. Eine der Menschen, die die Petition gegen Gender-Unfug unterschrieben haben. Wenn man nicht mehr lachen kann über die Geschlechterzuweisungen, dann wird es kritisch. Caroline Kebekus nimmt es jedenfalls leicht.
Immer mehr Frauen sind auf wichtigen Positionen zu finden. In den Chefetagen sind übrigens schon 95% Frauen. Und zwar auf dem Foto auf dem Schreibtisch oder als Praktikantin unter dem Schreibtisch. Aber es ist tatsächlich so. Frauen verdienen im Schnitt 22% weniger als Männer. Das ist umgerechnet ein ganzer Penis. Es gibt jedes Jahr übrigens so einen Report, der misst die Kluft zwischen Frauen und Männern weltweit. Der Global Gender Gap Report. Ich weiß, hört sich an wie eine Jeansmarke bei Primark, ist es aber nicht. Gap heißt Lücke und Gender Geschlecht, natürlich. Und im gleichnamigen Report wird gemessen, wie weit Frauen und Männer auseinanderliegen in Bezug auf Verdienst, Lebensqualität, Lebenserwartung. Und ich kann verraten, wir Frauen gewinnen aktuell nur in der Lebenserwartung. Null. Deutschland liegt übrigens auf dem Platz Nummer 11. Enttäuschend, oder? Für ein Land, in dem es Frauen immerhin schon seit 2006 erlaubt ist, am Public Viewing teilzunehmen. Ich weiß nicht, finden wir die Frauenquote gut? Wollen wir das? Und wenn wir das wollen, reicht es uns Frauen so viel zu verdienen wie ein Mann? Ich meine, ein Zimmermann macht immer noch unverdienterweise mehr Kohle als ein Zimmermädchen. Ein studierter IT-Mann verdient immer noch mehr als ein It-Girl. Und ein Polier bringt mehr Kohle nach Hause als eine Polin. Das ist alles ungerecht. Und ich meine, wenn es bald Gerüstbauerinnen gibt, sind die dann auch dazu verpflichtet, den Weibern auf dem Bürgersteig hinterher zu pfeifen?
Caroline Kebekus, HR2 Kultur der Tag. Wir haben es eingangs schon gehört, im englischsprachigen Raum ist man teilweise verwundert über die erbitterte Gender-Diskussion bei uns. Andere Sprachen haben es zum Teil auch leichter. Im Englischen kann hinter Doktor sowohl he, er, als auch she, sie stehen. Bei uns ist der Satz, der Arzt hatte gut behandelt, sie ist sehr erfahren, schlicht nicht korrekt. Ein Mädchen als Neutrum zu bezeichnen, ist allerdings auch im Englischen möglich, obwohl Mädchen nun mal weiblich sind. In Frankreich gab es den Versuch, zumindest die Pluralbildung feminin zu machen, mit dem hübschen Beispielsatz Männer und Frauen sind schön, les hommes et les femmes sont belles, statt beau. Und da sah die Académie française den Untergang Frankreichs nahen. Es ist keine einfache Lösung in Sicht. Mitglied, jedermann, Sprache verstärkt Weltwahrnehmung. Die Linguistin Luise Pusch sagt deshalb, das generische Maskulinum macht Frauen besser unsichtbar als jede Burka. Eine Frau, die nicht unsichtbar sein wollte, ist Marlies Krämer. Sie zog bis vor das Bundesverfassungsgericht mit ihrer Klage, denn sie wollte nicht einfach mitgemeint sein, wenn ihre Bank von Kunde spricht.
Sie sei nicht männerfeindlich, sagt die 80-jährige Klägerin Marlies Krämer.
Ich liebe die Männer. Sie sind für mich das Salz in der Suppe der Politik, der Gesellschaft, des Lebens schlechthin.
Aber zu viel Salz sei nicht bekömmlich. Und wenn überall in der Sprache nur Männer vorkämen, würde das Frauen benachteiligen.
Ich muss Ihnen sagen, durch diese Ausgrenzung der sprachlichen Existenz von Frauen werden wir diskriminiert und erleiden dadurch gesellschaftlich eine viel geringere Wertschätzung als die Männer. Die sind ja sprachlich immer präsent und wir werden totgeschwiegen.
Der Bundesgerichtshof ist anderer Ansicht. Wenn für Frauen männliche Bezeichnungen gewählt werden, würden Frauen nicht benachteiligt, sagen die Richter an Deutschlands obersten Zivilgericht. So sei eben der allgemein übliche Sprachgebrauch. Dabei schreiben die zwei Richterinnen und drei Richter in ihrem Urteil, ihnen sei durchaus bewusst, dass der Sprachgebrauch teilweise kritisiert und nicht mehr als so selbstverständlich empfunden würde wie früher. Aber sie würden sich an der Mehrzahl der Gesetze orientieren, so Pressesprecherin Dietlind Weinland.
Man muss sehen, dass der Gesetzgeber selber männliche Personenbezeichnungen verwendet in seinen Gesetzen und zwar auch in neueren Gesetzen. Da ist die Rede vom Darlehensnehmer, vom Kontoinhaber, Käufer, Verkäufer. Und das prägt den allgemeinen Sprachgebrauch und auch das Sprachverständnis. Und wenn die Bank sich dann an solchen eher technischen Begriffen orientiert, liegt darin nicht eine Geringschätzung einer Bankkundin.
Damit hat die 80-jährige Klägerin in der dritten Instanz verloren. Die Sparkasse Saarbrücken darf weiterhin Formulare benutzen, in denen nur von männlichen Sparern oder Kunden die Rede ist. Aber der juristische Streit ist mit dieser Entscheidung nicht zu Ende. Marlies Krämer hat schon angekündigt, dass sie weitermachen wird.
Ich gebe auf keinen Fall auf. Die nächste Instanz wäre dann das Verfassungsgericht. Und das ist ja eine verfassungsmäßige Klage. Also muss es dann auch dorthin gehen.
Und falls es beim Verfassungsgericht nichts wird, kann sie sich auch vorstellen, noch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu ziehen. Sie ist das Kämpfen gewohnt, hatte in der Vergangenheit auch schon einige Erfolge. Sie hat zum Beispiel erreicht, dass auf der Wetterkarte für das schlechte Wetter, für die Tiefs, nicht mehr nur Frauennamen genommen werden.
Der Kunde, aber keine Kundin, Marlies Krämer, unterlag mit ihrer Klage vor dem BGH. Dass sich Sprache stark verändert über die Jahrhunderte, das merkt man, wenn man alte Texte liest. Die Bibel zum Beispiel. In der Luther-Übersetzung kommt sie für unsere heutigen Ohren doch manchmal sehr sperrig daher. Da hat die evangelische Kirche schon lange reagiert, manchmal auch übers Ziel hinausgeschossen. So wurde aus dem Licht unter den Scheffel stellen sein Licht unter den Eimer stellen, weil das alte Getreidemaß Scheffel nur noch wenig bekannt ist. Mit dem Eimer konnten sich die meisten dann aber doch nicht anfreunden. Das wurde dann wieder zurückgenommen. Aber es gibt sie schon seit 2006, die Bibel in gerechter Sprache. Lothar Bauer-Ochser aus unserer Kirchenredaktion. Welche Debatte ging dem denn voraus? Warum hat man das gemacht?
Ja, es gibt ja im Grunde zwei Sichten auf die Bibel. Entweder ist die Bibel ein Buch, das im Regal verstaubt, das kann dann auch immer älter werden. Oder es ist ein lebendiges Buch und dann braucht man tatsächlich immer mal wieder neue Übersetzungen, damit dieses Buch in die Zeit spricht. Bei dieser Bibel in gerechter Sprache ist es so, es gab schon eine Gruppe von Theologen und Theologinnen, die länger schon an Neuübersetzungen gearbeitet hatten, immer im Umfeld der evangelischen Kirchentage. Da werden die Texte für die Bibelarbeiten, für die Predigten immer neu übersetzt. Und da spielte dieser Aspekt der geschlechtergerechten Sprache immer schon eine Rolle. Und daraus wurde dann tatsächlich mal eine Gesamtübersetzung aller biblischen Bücher. Und man muss dazu sagen, es gibt bei diesem Stichwort Gerechtigkeit im Grunde drei Dimensionen. Das eine ist Gerechtigkeit im jüdisch-christlichen Dialog. Es soll also eine christliche Bibelübersetzung sein, gerade auch der hebräischen Bibel, die sozusagen sich auch rechtfertigen kann im Angesicht von jüdischen Menschen. Es sollte Gerechtigkeit im Blick auf die sozialen Verhältnisse der Menschen in der Bibel sein und eben im Blick auf die geschlechtergerechte Sprache und da auch zwei Aspekte. Einerseits tatsächlich das Gottesbild und die Frage, welche Rolle spielen eigentlich Männer und Frauen in den biblischen Texten?
Also ein wahnsinniges Unterfangen, sehr umfassend. Wie gut ist es denn gelungen?
Also ich finde es gut gelungen. Es gibt sicher Menschen, die es nicht gut gelungen finden. Man kann auf jeden Fall mal sagen, es gibt keine Sternchen. Mhm. Es gibt auch kein großes I. Es ist tatsächlich eine gut hörbare, gut lesbare Sprache. Aus dieser Bibel kann man auch tatsächlich im Gottesdienst zum Beispiel laut vorlesen. Und das Zweite, es ist alles immer sehr, sehr gut begründet. Das finde ich tatsächlich auch sehr wichtig. Man kann das mal Beispiel machen an dem Gottesnamen. Das ist ja im Grunde wirklich der heiße Punkt. Theoretisch ist ja klar, Gott ist weder Mann noch Frau. Aber wir haben das im Grunde vorhin gehört. Wenn man mal Gott sagt, wette ich, 98% der Menschen, der Hörer und Hörerinnen, haben irgendwie ein männliches Bild. Das ist natürlich auch durch die Kunst geprägt. Die Übersetzer haben im Grunde vom Judentum gelernt, dass man eigentlich den Gottesnamen nicht ausspricht, sondern dass man Umschreibungen findet. Und jetzt ist es in dieser Bibel so gemacht, dass überall da, wo der Gottesname auftaucht, da steht im Text Adonai, ein hebräisches Wort. Das ist auch wie mit so einem Textmarker hinterlegt. Mhm. Und auf jeder Seite oben gibt es so eine Kopfzeile und da stehen ganz verschiedene Namen, die man im Grunde da einsetzen könnte. Ich habe die Bibel hier, wenn ich da mal gucke, gerade auf dieser Seite, da steht zum Beispiel die Lebendige, ich bin du, du, er, sie oder die Heilige. Und man kann dann im Grunde, wenn man sieht, da kommt jetzt der Gottesname, kann man überlegen, welchen will ich da einsetzen. Es ist im Grunde diese theologische Grundsatzentscheidung deutlich zu machen, dass Gott weder Mann noch Frau ist. Ich kann es mal am Beispiel der Schöpfungsgeschichte auch nochmal wirklich deutlich machen. Das ist ja die Erschaffung des Menschen und ich erinnere daran, es heißt auch in jeder Bibel, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und er schuf sie als Mann und Frau. Also ganz klar, Mann und Frau, beide repräsentieren dieses Gottesbild. Und da macht die Bibel in gerechter Sprache draus, Gott sprach, wir wollen Menschen machen als unser Bild, etwa in unserer Gestalt. Und dann heißt es, da schuf Gott Adam die Menschen als göttliches Bild. Als Bild Gottes wurden sie geschaffen, männlich und weiblich. Hat Gott sie geschaffen. So geht die Bibel damit um. Also nicht mit Sternchen, sondern tatsächlich dann im Grunde beide Geschlechtszuschreibungen auch mal zu zitieren.
Wird immer noch mit erklärt. Wird diese Bibelübersetzung denn jetzt auch überall benutzt?
Es ist keine offizielle Übersetzung, wie jetzt meinetwegen die Lutherbibel in der evangelischen Kirche, die ja 2017 auch nochmal für das große Reformationsjubiläum komplett neu übersetzt wurde und die sozusagen der offizielle Text ist, den man in Gottesdiensten verwendet. Aber sie darf in den evangelischen Gemeinden genutzt werden in Gottesdiensten. Die Entstehung war ja so, dass es durch Spenden weitgehend finanziert, aber auch durchaus kirchlich gefördert, nämlich durch die evangelische Kirche in Hessen und Nassau, der damalige Kirchenpräsident Peter Steinacker hat das Vorwort geschrieben. Sie hat eben nicht den Stellenwert wie die Lutherbibel, aber sie kann offiziell genutzt werden.
Haben sich die Katholiken denn da auch irgendwie angeschlossen, überhaupt damit beschäftigt?
Ja, beschäftigt sicher. Also Vergleichbares gibt es sozusagen in der katholischen Kirche nicht. In der katholischen Messe soll ja die Einheitsübersetzung gelesen werden. Die ist ja auch gerade erst wieder neu übersetzt worden. Aber das Thema ist natürlich brisant und es hat tatsächlich auch in der gegenwärtigen Diskussion in der katholischen Kirche eine enorme Sprengkraft. Das Anliegen der Bibel in gerechter Sprache ist ja auch, Frauen sichtbar zu machen in den biblischen Texten. Das ist zum Beispiel, dass da, wo Abraham auftaucht, auch Sarah genannt wird, seine Frau. Und es gibt ja das Phänomen, dass es eben auch Frauen im Kreis der Jünger gab. Es gab auch Frauen als Apostelinnen, die aber verschwunden sind. Ein Beispiel gibt es im Römerbrief im 16. Kapitel. Da wird in den heutigen normalen Übersetzungen ein Apostel Junias genannt, ein Mann. Diesen Namen Junias gab es aber in der Antike nicht für Männer, aber es gab den Namen Junia für Frauen. Und in der alten Kirche, in den ersten Jahrhunderten des Christentums, wusste man noch von dieser Apostelin Junia. Die ist dann verschwunden, sie ist zu einem Mann geworden, Junias. Heute wird immer noch diskutiert im Blick auf das Priesteramt von Frauen, ist eines der wichtigsten Argumente der katholischen Lehre zu sagen, Jesus hat nur Männer berufen. Wie viel Sprengkraft da drin ist zu sagen, nein, es gab auch Frauen. Nicht in dem Zwölferkreis, aber in den ersten Apostelkreisen gab es Frauen. Im Blick auf das Priesteramt der Frau hat das eine enorme Sprengkraft.
Ja, Wahnsinn. Aber es gibt durchaus auch Streit in der evangelischen Kirche ums Gendern. Nämlich wenn die Frage auftaucht, ob mehr als zwei Geschlechter angesprochen werden sollen, dann kochen die Emotionen hoch.
Ja, tatsächlich. Es gibt tatsächlich eine große Sorge, dass eben mit einer anderen Sprache im Grunde ein ganzes Wertemodell auf der Kippe steht. Es gibt in konservativen christlichen Kreisen, und zwar in beiden Konfessionen, eine scharfe Ablehnung aller Versuche einer gendergerechten gerechten Sprache. Eine solche Positionierung können wir uns mal anhören. Sie stammt aus dem Jahr 2014. Da gab es in Baden-Württemberg eine heiße Debatte, weil es neue Lehrpläne geben sollte, in denen auch die Vielfalt der Lebensformen deutlich werden sollte. Und da haben evangelikale Christen eine massive Protestkampagne organisiert mit Petitionen, mit öffentlichen Demonstrationen. Und bei einer solchen Demonstration hat Hartmut Steeb gesprochen. Er ist Vorsitzender der Evangelischen Allianz. Das ist so der Dachverband konservativ-evangelikaler Verbände. Nach eigenen Angaben etwa 1,2 Millionen Mitglieder hat er vertreten. Hartmut Steeb hat 10 Kinder und das ist seine Position.
Wir stehen auch für den Schutz von Ehe und Familie. Und zwar nicht uminterpretiert, sondern wie seit Tausenden von Jahren längst geklärt als die lebenslängliche, öffentlich geschlossene Liebes- und Treuegemeinschaft zwischen einer Frau und einem Mann und Familie als die eheliche Gemeinschaft mit Kindern. Liebe Freunde, Kinder und Jugendliche dürfen, nein, sollen in der Schule nicht damit konfrontiert werden, dass man ihnen die sogenannten Stereotypen Rollenverteilungen austreibt, sondern Jungen müssen darauf vorbereitet werden, dass sie später Väter sein können. Und junge Mädchen dürfen, sollen, müssen auch darauf vorbereitet werden, dass und wie sie später Mütter sein können. Anders geht es nicht. Ich danke Ihnen.
Kriegt viel Applaus, der Mann. Als Gott den Mann schuf, da übte sie nur. Diesen feministischen Spruch, den kennt man. Ist Gott Vater oder Mutter? Wird diese Frage eigentlich noch gestellt?
Sie wird sicher immer wieder mal diskutiert. Nicht groß, dass da ein Streit drum ist. Aber ich glaube, an solchen, gerade wie wir es gehört haben, Positionen wird das deutlich. Es ist immer eine Frage, was schließen wir daraus? Und hier ist es in der Position, wie wir es gehört haben, ganz klar. Aus diesem Bild entsteht ein Muster, das war schon immer so. Gott hat es gewollt, diese Rollenaufteilung. Das sind keine Stereotypen, sondern er will eben die Väter, die, das wissen, können wir im Grunde daraus lesen, das Geld verdienen, die Mütter, die zu Hause bleiben, die sich um die Kinder kümmern. Und die Kinder sollen auch in solche Rollenmuster hineinwachsen. Und ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, bei der Frage nach dem Gottesbild auch das wahrzunehmen, dass die Bibel ganz offen auch weibliche Seiten Gottes anspricht, Gott als Mutter anspricht in den Psalmen und dass man durchaus, und das ist legitim, das zeigt auch die Bibel in gerechter Sprache, Gott mal auch in weiblichen Formen ansprechen kann.
Also da lohnt sich der Blick in diese Bibel in gerechter Sprache. Vielen Dank, Lothar Bauer-Ochse. Wo wir es gerade von der Bibel in gerechter Sprache hatten, jetzt hören wir einen Auszug aus dem Film Das Leben des Brian. Das ist die Monty Python-Komödie, die an Karfreitag öffentlich nicht gezeigt werden darf. Brian ist zur gleichen Zeit wie Jesus geboren, sozusagen im Stall nebenan, und wird häufig mit ihm verwechselt. Und seine Anhänger sind auch schon um Gendergerechtigkeit bemüht.
Ich muss dir sagen, Gretsch, jede antiimperialistische Gruppe wie die unsere muss eine solche Interessendivergenz innerhalb ihrer Machtbasis reflektieren.
Einverstanden. Francis?
Ja, ich glaube, Judiths Gesichtspunkt ist sehr stichhaltig. Vorausgesetzt, die Bewegung vergisst niemals, dass es das unveräußerliche Recht eines jeden Mannes ist.
Oder Frau.
Oder Frauen. Dass er sich selbst
frei macht. Oder sie sich selbst.
Oder sie sich selbst.
Einverstanden.
Danke, Bruder.
Oder Schwester.
Oder Schwester.
Wo war ich?
Ich glaube, du warst fertig.
Oh, richtig.
Darüber hinaus ist es das Geburtsrecht eines jeden Mannes.
Oder Frau.
Warum hörst du nicht endlich mit den Frauen auf? So kommen wir zu keinem Ende.
Die Frauen haben ein natürliches Recht, in unserer Bewegung eine Rolle zu spielen.
Warum redest du nur pausenlos über Frauen, Stan?
Weil ich eine sein möchte.
Der Stern des Anstoßes, wie wir Geschlechtern gerecht werden, HR2 Kultur, der Tag. Heute vor 27 Jahren gab es eine bemerkenswerte Wahl in der evangelischen Kirche. Am 4. April 1992 setzte sich Maria Jepsen in der Bischofswahl gegen einen männlichen Mitbewerber durch. Bei Wikipedia steht, sie wurde der erste weibliche Bischof, nicht etwa die erste Bischöfin. Professor Olaf Kramer ist geschäftsführender Direktor des Seminars für allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Schönen guten Abend, Herr Kramer.
Guten Abend, Frau Renk.
Ist das jetzt besonders fortschrittlich, weil die Bezeichnung Bischof quasi geschlechtsneutral verwendet wird?
Ich glaube, der Ausdruck weist noch ein bisschen auf die Zeit. Also man konnte sich die Bischöfe noch gar nicht so richtig vorstellen und heute geht uns der Begriff sehr viel lockerer über die Lippen und man würde heute wahrscheinlich eher von der ersten Bischöfin sprechen.
Ja, es hat sich gewandelt, da merkt man es. Es gibt die Position, dass gerade das Gendern eigentlich sexistisch sei, weil das Geschlecht dann in Zusammenhängen in den Fokus rückt, wo es eigentlich keine Rolle spielen sollte. Wie sehen Sie das?
Da ist durchaus etwas Wahres dran, aber ich glaube, wir haben keine rechte Alternative zum Gendern. Denn wenn wir nicht gendern, wenn man auf dieses generische Maskulin setzt, haben wir halt schon immer damit zu kämpfen, dass dann Assoziationen ausgelöst werden, die halt doch Richtung von Männern gehen. Also auch wenn das grammatische Geschlecht nichts zu tun hat eigentlich damit, ob nun derjenige, das Objekt, auf das verwiesen wird, nun männlich, weiblich oder eine Sache ist, können wir uns von diesen Assoziationen nicht ganz frei machen. Also, und das ist halt der Punkt, der dafür sorgt, dass es wichtig ist, dann eben doch auf eine gendersensible Sprache zu achten.
Ja, Genus steuert die Vorstellung von Sexus, hat Auswirkungen darauf, was wir uns vorstellen. Wenn wir das Wort Richter hören, wir haben vorhin auch schon Beispiele angebracht, dann denken wir ja eher an älteren Herren als an eine junge Frau. Können wir einfach nicht geschlechtsneutral denken?
Sprache ist ja immer daran gebunden, dass sie viele Assoziationen auslöst und davon können wir uns nicht richtig frei machen. Und so gibt es halt diese Assoziationen, etwa wenn man das Wort Richter hört, sich nun einen älteren Mann wahrscheinlich vorzustellen und nicht nur selten an eine jüngere Frau zu denken, die ja genauso gut auch Richterin sein kann. Und das ist schon ein Phänomen, mit dem wir einfach immer wieder zu kämpfen haben, diese Assoziationsketten. Und die kann man auch nicht auflösen. Deshalb ist eine wirklich gendergerechte Sprache auch ein ganz hohes und schwer zu erreichendes Ziel. Was mir persönlich wichtiger erscheint, ist eigentlich zunächst mal eine gendersensible Sprache, also dass wir eine gewisse Aufmerksamkeit darauf haben, dass bestimmte Formulierungen, die wir finden, Assoziationen auslösen, die wir eigentlich in der Regel nicht wollen. Mhm. Und das sollte eben der Grund dafür sein, dass man einfach auf dieses Thema achtet und versucht, zu sprachlichen Formulierungen zu kommen, die eben nicht einzelne Gruppen, Frauen oder auch andere Gruppen ausgrenzen.
Da hatten wir jetzt schon viele Möglichkeiten erwähnt. Einmal kann man es ganz vermeiden, ne, wie wir das jetzt auch bei den Studierenden haben, überhaupt das in männlich und weiblich zu unterteilen. Man kann das doppelt benennen, Studenten und Studentinnen. Man kann auch noch, ja, was kann man eigentlich noch? Man kann noch was außer dem Stern und diesem Binnen-I hinten dranhängen, ne? Dieses männlich-weiblich-divers.
Ja, das sieht man ja im Moment gerade sehr verstärkt in Bewerbungs- oder in Stellenanzeigen. Plötzlich ist die männliche Form dadurch aber wieder zurückgekommen. Nicht? Das heißt dann, man sucht einen, weiß nicht, Maler, Lackierer in Klammern MWD, wo ich mich manchmal frage, ob der durchschnittliche Zeitungsleser überhaupt schon weiß, was mit dem D eigentlich gemeint ist.
Ja, bei männlich-weiblich kommt man sofort drauf, bei divers vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Was glauben Sie, wie lange das dauert, bis sich das durchsetzt?
Es ist jetzt schwer, da eine konkrete Zahl zu nennen von Jahren, die das dauert, aber ich denke, es ist jetzt ein Anfang gemacht, auch dieses Thema Diversität stärker in das Bewusstsein von Menschen hineinzubringen und im Laufe der Jahre wird man sich da immer mehr dran gewöhnen. Wissen Sie, als Frau Merkel Kanzlerin geworden ist, war das auch noch etwas merkwürdig für viele, von der Kanzlerin zu sprechen, weil man sich eigentlich nur den Bundeskanzler vorstellen konnte. Und inzwischen gibt es eine ganze Generation von Jugendlichen, die sich wahrscheinlich erstmal wieder umgewöhnen müsste, wenn wir plötzlich einen Bundeskanzler statt einer Bundeskanzlerin hätten.
Was so lange etabliert ist, das hat sich fest in den Köpfen eingebrannt. Wie machen Sie es denn? Wie gehen Sie damit um, dass Sie sich gendersensibel zeigen wollen?
Gut, also ich versuche eben wirklich darauf zu achten, Formulierungen hin und her zu wechseln. Ich finde auch wichtig, dass man sich in der Sache jetzt auch nicht verkrampfen sollte. Also es spielt schon auch immer noch eine Rolle, dass Sätze eine gewisse Melodie haben und klingen und eine Möglichkeit ist auch manchmal hin und her zu variieren, eine Zeit lang weibliche Form, dann wieder männliche Form. Und ich glaube, dadurch zeigt man schon Bewusstsein für diese Problematik und das sollte eigentlich das Ziel sein, wenn man sich jetzt zu sehr wiederum in einen Formalismus stürzt, dass nun immer beide Formen da sein müssen und immer das Sternchen oder was auch immer, scheint mir das auch nicht der richtige Weg. Sprache ist ja was sehr Lebendiges, bietet viele Ausdrucksmöglichkeiten und die sollte man nutzen, diese vielen Ausdrucksmöglichkeiten und dabei einfach das Problem im Kopf haben, dass Sprache manchmal etwas sehr stark Exkludierendes sein kann. Und das sollten wir versuchen zu vermeiden.
Es gibt ja gerade, weil es manchmal dann so ein bisschen kompliziert oder steif daherkommt, viele, die eben Probleme damit haben. Und wir neigen ja auch eher zur Vereinfachung, wenn wir sprechen, als es umständlich und kompliziert zu machen.
Ja, also Sprache ist ja insgesamt in einem Prozess von Vereinfachung, muss man sagen. Auch historisch gesehen verändert sich Sprache immer in einer Art und Weise, dass sie eigentlich einfacher wird. Also es fallen bestimmte grammatische Formen immer mehr weg. Also der Passiv spielt nicht, die Passivkonstruktionen spielen heute nicht mehr so eine Rolle wie vielleicht noch vor, weiß ich nicht, 80 Jahren. Wir haben gewisse Schwierigkeiten mit dem Genitiv und so weiter. Das heißt, man kann da eigentlich ganz gut beobachten, dass von den Formen her wir eigentlich in so einer Vereinfachungsbewegung uns befinden.
Sprache ist im Fluss. Professor Olaf Kramer, geschäftsführender Direktor des Seminars für Allgemeine Rhetorik in Tübingen. Dankeschön. Ein Zurück in der Sprache gibt es eher nicht, auch wenn manchmal etwas wiederkommt. Kreativität ist etwas, was Sprache braucht. Und weil dieser Ruf nach dem Zurück zu Goethe und Schiller da ist, haben wir uns Zitate der beiden vorgenommen und lassen nun also Goethe und Schiller über die Geschlechtergerechtigkeit sprechen. Wobei er, Oliver Glab, und sie, Bianca Schwarz, sich jeweils bei beiden bedienen.
Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet weise im häuslichen Kreise.
Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind.
Es ist ein groß Ergetzen, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht und wie wir es dann zuletzt so herrlich weit gebracht.
Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Dem Mann kann geholfen werden.
Stets ist die Sprache kecker als die Tat.
So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.
Und wenn's euch ernst ist, was zu sagen, ist's nötig, Worten nachzujagen?
Mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten. An Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jutta rauben.
Ja, eure Reden, die so blinkend sind, in denen ihr der Menschheit Schnitzel kräuselt, sind unerquicklich wie der Nebelwind, der herbstlich durch die dürren Blätter säuselt.
Haltet euch an Worte, dann geht ihr durch die sichere Pforte zum Tempel der Gewissheit ein.
Was diese Wissenschaft betrifft, es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden. Es liegt in ihr so viel verborgenes Gift, und von der Arznei ist's kaum zu unterscheiden.
Du redest, wie du es verstehst.
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen.
Das Jahrhundert ist meinem Ideal nicht reif, denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht, und die Gewohnheit nennt er seine Amme.
Ich habe das meinige getan.
Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt.
Mir wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum.
Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen.
Gendern mit Goethe aus Faust und Torquato Tasso und Schiller aus Die Räuber, Don Carlos, Wallenstein, Wilhelm Tell und das Lied von der Glocke. Komponiert von Oliver Glab. Sprachwandel ist das beste Lebenszeichen einer Sprache, sagen die Linguisten. Sorgen wir also dafür, dass sie lebendig bleibt. Viel Spaß beim Gendern oder eben nicht Gendern. Kreativität ist gefordert. Die Sendung ist als Podcast zu finden auf hr2.de oder in der ARD Audio App. Und sie wird heute Abend nochmal wiederholt auf hr-info ab 22:05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.